Ein ganz herzliches Willkommen zum Kinder Nutrition Podcast, dein Podcast zum Thema Kinderernährung, achtsames Essen für die ganze Familie und mehr Wertschätzung für den eigenen Körper. Denn wer auf die Signale des eigenen Körpers hört, und das gilt für jedes Alter, für den ist eine ausgewogene Ernährung ein Kinderspiel. Mein Name ist Verena Dixon, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und die Gründerin von Kinder Nutrition. In meinem Podcast bekommst du evidenzbasiertes Ernährungswissen und Experteninterviews für ein entspannteres Essverhalten und weniger Chaos am Familientisch. So, hallo und herzlich willkommen zu meiner vierten Podcast-Ausgabe. Heute geht's ans Eingemachte. Die ersten drei Episoden waren wirklich die Basis von Kinder Nutrition, also die Basis der Kinderernährung und die Basis von Body Positive Parenting. Und heute geht's jetzt mal um ein Thema, das ich wahnsinnig oft in der Ernährungsberatung behandle, und zwar SOS, mein Kind isst kein Gemüse. Ist es ein Problem oder ist es nur eine Phase? Und wie gehe ich mit dem Problem oder der Phase am allerbesten um? Disclaimer, wie immer am Anfang meiner Episode habe ich einen kleinen Disclaimer, um euch darauf vorzubereiten und um eure Erwartungen und meine Erwartungen mit euch zu teilen. Mein heutiger Disclaimer ist, jedes Kind ist anders, und wenn es tiefsitzende Ernährungsprobleme gibt oder ein Kind ein gestörtes Essverhalten an den Tag legt, dann bedingt das eine volle Anamnese. Das heißt, diese Episode kann keinen Termin mit dem Arzt, Therapeuten oder einem qualifizierten Ernährungsberater ersetzen. Ich gebe wie immer Denkanstöße, Ideen und teile mein Wissen aus der Beratung. Aber wenn du dir ernsthafte Sorgen um das Essverhalten deines Kindes machst, dann setz dich bitte mit einem Experten in Verbindung. Du kannst mir natürlich auch gerne jederzeit eine E-Mail schicken. Meine E-Mail-Adresse habe ich hinterlegt. Sag's aber auch nochmal, ist verena@kinder-nutrition.com. Kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben und dann schaue ich, wie ich dir weiterhelfen kann. Also, es geht ums Thema Gemüse. Wenn ich jedes Mal Geld dafür bekommen würde, auch nur einen Cent, wenn ich den Satz hör, mein Kind mag kein Gemüse oder mein Kind isst dieses oder das, isst kein Brokkoli oder hasst Tomaten, dann müsste ich schon nicht mehr arbeiten. Das scheint tatsächlich eins der häufigsten Probleme von Eltern zu sein, wenn es um die Kinderernährung geht, ist das Gemüse. Und es gibt natürlich etliche Artikel zum Lesen über dieses Thema. Ist es denn jetzt wirklich ein Problem oder ist es eine Phase, die irgendwann mal vorbeigeht? Und die Antwort darauf ist, beides ist richtig. Also es gibt tatsächlich eine Phase, in der Kinder natürlicherweise und evolutionsbedingt Gemüse nicht so gerne mögen oder Gemüse vielleicht eher an der Seite stehen lassen. Es kann sich aber durchaus dadurch ein Problem entwickeln, und es kann auch sein, dass Gemüse nicht gegessen wird, nicht nur weil es eine Entwicklungsphase ist, sondern weil ein anderes Problem dahinter steckt. Und ja, ich möchte ganz gerne der Sache heute auf den Grund gehen. Warum isst mein Kind kein Gemüse? Was gibt es für verschiedene Gründe vielleicht, dass mein Kind kein Gemüse isst? Und wie kann ich darauf reagieren, beziehungsweise wie kann ich meinem Kind helfen, Gemüse vielleicht anzunehmen und doch vielleicht mal zu probieren? Schauen wir uns also erstmal die Entwicklungsphase an. Es gibt sogar ein Wort, und zwar das nennt sich Neophobie, und das hat man bei Kindern normalerweise bis zu 3 Jahren. Das heißt, von den Entwicklungsphasen her haben wir ja das kleine Baby, das erstmal nur mit Milch ernährt wird, ob das jetzt Muttermilch ist oder Flaschenmilch. Aber in den ersten 4 bis 6 Monaten gibt es erstmal nur Milchnahrung, und da gibt es auch keine wählerischen Kinder. Letztendlich ist das Baby, um zu wachsen und um am Leben zu bleiben. Und da ist der Instinkt stark genug, um nicht wählerisch zu sein. Gibt ja auch keine anderen Möglichkeiten. Dann kommt eine Phase, wo wir dem Kind beibringen zu essen, also wo wir Beikost zuführen, beispielsweise über Breie oder über weiches Fingerfood. Und da ist es ganz oft so, dass die kleinen Kinder zunächst mal, es gibt die erstmal alles probieren, die denen es egal ist, ob das jetzt Gemüse ist oder Obst ist, denen das einfach Spaß macht, was Neues zu lernen, denen das Essen Spaß macht und die einfach erstmal alles probieren, ohne groß wählerisch zu sein. Und dann gibt es Kinder, die ein bisschen vorsichtiger sind. Das heißt, die müssen vielleicht etwas öfters mal probieren, bevor sie das dann wirklich essen, oder sie müssen, ja, es braucht einfach ein bisschen länger, bis sie durch diese Phasen durchkommen, dass sie lernen, ah, okay, so funktioniert, dass ich das den Brei von vorne im Mund nach hinten bekomme, so funktioniert das Schlucken. Also da ist jedes Kind anders. Ganz häufig sieht man aber, dass die Kinder zunächst mal eine Bandbreite an Lebensmittel akzeptieren. Und dann kommt das Kind in eine Phase, in der es etwas selbstständiger wird. Das heißt, da kommt dann auch oft diese Trotzphase, die bekannte, mit dazu, weil das Kind dann lernt, dass es unabhängig ist und dass es eigentlich, oder was heißt unabhängig? Das Kind lernt, dass es eine eigene kleine Person ist und dass es eine Meinung hat und dass es seine Meinung auch äußern kann. Und das kommt natürlich mit allen möglichen neuen Aufgaben und neuen Problemen auch für uns Eltern. Aber in dieser Phase ist es auch ganz oft so, dass Kinder auf einmal das Gemüse, was sie davor total gerne gegessen haben, nicht mehr anfassen wollen. Und da ist es dann oft so, das ist so das erste Mal, dass Eltern oft in Kontakt mit mir treten ist. Mein Kind hat immer gerne Gemüse gegessen, wenn ich sie als Brei angeboten habe oder auch bei Baby-led Weaning, also breifrei. Und auf einmal, so im Alter von 8 bis 12 Monaten oder auch ein bisschen später, wird das Gemüse auf einmal nicht mehr angefasst, wird ausgespuckt, obwohl es das davor immer gegessen hat. Also keine Panik, das ist ganz normal. Wie gesagt, die Entwicklungsphase, in der dein Kind dann ist, ist, dass es selbstständiger wird. Und evolutionstechnisch heißt es, dass wenn das Kind ein bisschen selbstständiger ist und vielleicht auch mal krabbeln kann, heißt es, dass das Kind natürlich auch selbstständig Sachen greifen kann und sich Sachen in den Mund stopfen kann. Da ist es natürlich sinnvoll, dass wenn Sachen bitter schmecken, dass die sofort wieder ausgespuckt werden. Davor war dieses Bewusstsein noch nicht so da von dem Kind und davor war das Kind auch noch nicht so selbstständig. Das heißt, dass es häufig das Gemüse am Anfang von der Beikostzuführung akzeptiert und dann in eine Phase kommt, wo auf einmal eins nach dem anderen Gemüse vom Mahlzeitenplan gestrichen werden und das Kind den Mund davor verschließt. Auch oft schwierig ist übrigens nicht nur Gemüse, sondern Proteine. Beim Gemüse ist es tatsächlich der Grund eher, dass es das Gemüse bitter schmeckt, vor allem für kleine Kinder. Und wie gesagt, bitter ist erstmal was, wo der Körper sich davor schützen will, weil evolutionsbedingt bitter erstmal oder bitter und ungenießbar wahrscheinlich auch nicht sicher waren und nicht gut waren für das Kind. Beim Protein, vor allem beim Fleisch, ist es oft eine schwierige Konsistenz. Also viele Kleinkinder tun sich schwer mit Fleisch, weil es entweder nicht weich genug ist oder irgendwie glibberig ist. Und da ist es oft die Konsistenz, die Kinder nicht mögen. Außerdem, was beim Gemüse auch oft noch der Fall ist, was man dazu sagen muss, Gemüse, und das ist auch beim Obst so, kann immer ein bisschen anders schmecken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Obst, dass ich jetzt nicht nur das Gemüse hier an den Pranger stelle, zum Beispiel eine Mandarine, schmeckt einmal süß, beim nächsten Mal schmeckt sie vielleicht ein bisschen sauer, einmal ist sie weich, beim nächsten Mal ist sie noch ein bisschen härter. Also das ist das Gleiche, sieht zwar immer ähnlich aus und nicht mal das ist gegeben. Manchmal sieht es ein bisschen verschrumpelt aus, manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner. Es ist immer ein bisschen anders. Das heißt, für Kinder ist es viel schwieriger, sich daran zu gewöhnen. Im Vergleich dazu, die Nudel, die schmeckt eigentlich immer gleich. Vielleicht ist sie mal ein bisschen mehr al dente, also ein bisschen härter oder ein bisschen weicher, aber schmeckt doch immer gleich. Oder der Cracker beispielsweise aus der Packung oder der Keks schmeckt immer genau gleich. Gleiche Konsistenz, sieht gleich aus, hat den gleichen Geschmack. Das ist für Kinder natürlich viel einfacher, das zu akzeptieren, wie jetzt ein Gemüse oder ein Obst, was jedes Mal ein bisschen anders schmeckt und wo man sich nicht so gut drauf einstellen kann, wie das denn jetzt schmeckt, wenn man das in den Mund steckt. Also, wenn sich dein Kind in dieser Phase befindet. Also sage ich mal unter 3 Jahren und so langsam merkst, okay, jetzt hat es erstmal keine Tomaten mehr gewollt, jetzt mag es auch noch dazu keine Gurken mehr und so langsam scheint das Repertoire an Gemüse zu schwinden, ne? Dann würde ich sagen, Nummer 1, erstmal keine Panik. Wie gesagt, es ist ganz normal und in dem Fall handelt es sich tatsächlich um eine Phase. Das heißt, was können wir tun? Weiterhin das Gemüse anbieten und zwar in einer großen Vielfalt. Das heißt, auch wenn ich weiß, dass mein Kind keine Tomaten mag, dann biete ich trotzdem Tomaten an oder dann habe ich trotzdem Tomaten am Tisch stehen. Aber nicht nur Tomaten, sondern einfach eine große Vielfalt an Gemüse und an verschiedenen Lebensmitteln. So oft wie möglich gemeinsam essen und selbst gerne viel Gemüse essen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn Kinder und vor allem in diesen jungen Jahren, also unter 3 Jahren, die nehmen sich natürlich ein Beispiel an dir, also an Mama, am Papa und an den großen Geschwistern. Und wenn sie sehen, dass der Rest der Familie gerne Gemüse isst, dann wird das kleine Kind auch irgendwann mal aufwärmen und sagen, okay, das will ich jetzt auch probieren. Die werden neugierig, was Mama und Papa denn so gerne essen. Und dann ist es normalerweise ganz natürlich, dass die Kinder irgendwann auch zu dem Gemüse greifen. Das kann innerhalb von ein paar Wochen sein, das kann auch ein paar Jahre dauern. Aber je öfter man gemeinsam am Essenstisch sitzt und alle zusammen gemeinsam essen, umso besser ist es für das Kind, dass das Kind dann auch auf lange Sicht gerne Gemüse isst. Und was auch ganz wichtig ist, und wenn ihr meine letzte Episode gehört habt, dann habt ihr davon auch schon gehört, ist keinen Druck aufbauen, wenn sich dein Kind in dieser Phase befindet und die Nahrungsauswahl auch nicht groß kommentieren. Das heißt, wenn dein Kind jetzt die Tomaten nicht isst, dann nicht groß sagen, ja, aber früher hast du doch die Tomaten noch gerne gegessen oder selbst gestern hast du die Tomaten doch gerne noch gegessen. Diese Kommentare, die bauen einen leichten Druck auf und das hilft leider einfach nicht. Ich habe dazu eine ganze Episode aufgenommen, wie gesagt, die Episode 3 zum Modell der geteilten Verantwortung, wo es genau darum geht, dass wir diesen Druck eben vermeiden sollen und dass wir die Auswahl, was die Kinder essen, von dem, was am Tisch ist, nicht kommentieren sollten und auch nicht versuchen sollten, unsere Kinder dazu zu bringen, irgendwie was zu probieren. Also falls ihr die Episode noch nicht angehört habt, dann wäre jetzt ein guter Zeit, auf Pause zu drücken, Episode 3 nochmal anzuhören zum Modell der geteilten Verantwortung und dann wieder zurückzukommen. Denn keinen Druck aufbauen und die Nahrungsauswahl nicht groß kommentieren ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem wenn sich Kinder in dieser Phase befinden. Und wie gesagt, keine Panik, bei vielen Kindern, vor allem in diesen jungen Jahren, ist es wirklich nur eine Phase, die vorbeigeht. Und die Kinder lernen, okay, das ist, je öfter sie das Gemüse sehen, lernen sie, dass sie das auch essen können. Und Kinder müssen sich oft mit einem Lebensmittel erstmal vertraut machen und mit diesem Lebensmittel mehrfach in Verbindung treten, bevor sie es wirklich probieren oder bevor sie es auch gerne essen. Und bei Kindern heißt in Verbindung treten nicht nur, wenn sie ein Lebensmittel runterschlucken, sondern wenn sie ein Lebensmittel sehen, wenn sie es anfassen, wenn sie es fühlen, wenn sie es vielleicht mal in den Mund nehmen, aber dann wieder ausspucken. Das gehört alles mit dazu und ist alles absolut in Ordnung. Was jetzt aber, wenn es sich nicht nur um eine Phase handelt? Das heißt, es gilt jetzt auch für ältere Kinder. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was nicht nur in einer Phase ist, wo ich das Gefühl habe, okay, das geht schon wieder von alleine weg, sondern es ist wirklich ein Problem, dass das Kind vehement nur 3 Lebensmittel isst. Oder auch, wenn ich sage, das Kind isst überhaupt kein Gemüse, ist aber schon älter wie 3 Jahre alt. Das rührt oft daher, dass wir als Eltern Druck aufgebaut haben, wenn sie in dieser Phase waren. Also das kann natürlich sein, dass dein Kind, dass das Ganze angefangen hat als Phase und wir als Eltern Panik bekommen haben und jedes Kind jedes Mal daran erinnert haben, aber letztes Mal hast du doch noch Tomaten gegessen, probier doch wenigstens mal und vielleicht das Kind dazu ermuntert haben, das Gemüse doch zu probieren oder einfach diesen Druck aufgebaut haben. Und dann kann es natürlich passieren, dass mit der Zeit sich aus dieser Phase, die vielleicht von allein vorbeigegangen wäre, wenn wir keinen Druck aufgebaut hätten, dass aber daraus ein Problem wird. Was auch sein kann, es ist nicht immer der Druck der Eltern, der zu dem Problem führt, was auch sein kann und was ich auch schon oft hatte in der Beratung, ist, dass ein mehr oder weniger traumatisches Erlebnis vorliegt mit einem bestimmten Lebensmittel. Das kann zum Beispiel etwas sein, wie das Kind hatte eine allergische Reaktion auf ein Lebensmittel und hat seitdem Panik vor bestimmten Lebensmitteln. Oder was ich auch schon mal hatte, und das ist erst nach sehr langen Gesprächen rausgekommen, aber ein Kind, das einfach überhaupt kein Käse essen wollte, das hat total Käse verweigert. Und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, dass es zum ersten Mal, als der Babysitter auf das Kind aufgepasst hat, also als das Kind das erste Mal von der Mutter getrennt war, dass es da als Snack diesen Käse gab. Und fürs Kind war es einfach ein kleines traumatisches Trennungserlebnis, dass die Mama nicht da war und auf einmal jemand Fremden gefüttert wurde und der Babysitter hat dann Panik bekommen. Und seitdem ist Käse ein Problem gewesen. Und kann natürlich auch sein, dass das Kind vielleicht krank war, als es ein bestimmtes Lebensmittel gegessen hat und deswegen eine Verbindung zu Krankheit und einem bestimmten Lebensmittel aufgebaut hat. Oder dass ein Kind Bauchschmerzen bekommen hat von einem bestimmten Lebensmittel. Also da gibt es oft mehrere Gründe und die sind auch nicht immer ganz eindeutig abzusehen. Aber wollte ich nur dazu gesagt haben, also es ist nicht immer, dass wir als Eltern Druck aufgebaut haben, sondern es kann auch andere Hintergründe haben. Aber dann haben wir oft ein Kind, was entweder ein Kind, was vielleicht ein oder zwei Gemüsesorten oder Lebensmittel nicht isst und einfach nicht mag, bis hin zu Kindern, die tatsächlich so wählerisch sind, dass sie nur Pasta, Kartoffeln und Brot beispielsweise essen, ohne Soße, ohne alles. Was können wir dann tun? Dann ist es nämlich nicht nur eine Phase, die vorbeigeht, sondern dann ist es zum Teil tatsächlich ein Problem, auf das wir positiv einwirken müssen oder wo wir schauen müssen, dass wir die Nahrungs- oder die Essgewohnheiten positiv beeinflussen können, dass diese Kinder auch wieder mehr essen. Nummer eins, was wichtig ist, wenn wir dieses Problem haben, wenn wir sagen, okay, unsere Kinder sind extrem wählerisch beim Essen, was können wir tun, ist erstens mal eine positive Atmosphäre am Essenstisch schaffen. Und das ist der allererste Schritt. Also selbst wenn ich sage, okay, das Kind wird weiterhin für die nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen weiterhin nur so limitiert essen, wie es jetzt bereits ist. Aber wir können eine positive Atmosphäre schaffen, dann ist es wichtiger, wie 2, 3 Wochen früher schon zu sagen, okay, ich kann sofort jetzt mit Gemüse anfangen und habe hier den Magic Trick, dass dein Kind Gemüse isst. Also das allererste, das Wichtigste ist, dass das Kind gerne zum Tisch kommt. Und oft ist eben das Problem, dass das Kind sich unter Druck gesetzt fühlt und dass sich das schon so hochgeschaukelt hat, dass das Kind einfach nicht gerne zu Tisch kommt, nicht gerne isst und dass dann ein negatives Gefühl von Anfang an mit dabei ist. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Wie können wir jetzt die positive Atmosphäre schaffen, vor allem wenn sich das schon über längere Wochen oder Monate so ein bisschen hochgeschaukelt hat? Erstens, dem Kind ganz klar erklären, das Modell der geteilten Verantwortung gilt. Wie gesagt, wenn ihr das die zweite Episode, die dritte Episode noch nicht gehört habt, dann hört euch die auf jeden Fall an und erklärt eurem Kind, dass ihr vielleicht in der Vergangenheit super streng wart mit dem Essen und wolltet, dass das Kind alles probiert. Aber ihr wollt, dass das Kind weiß, dass es selbst dafür verantwortlich ist, was es ist. Und ihr könnt ganz klar erklären, was eure Verantwortung ist und was die Verantwortung des Kindes ist. Und dann gibt dem Ganzen mal ein paar Wochen Zeit, weil als erstes wird sich das Kind vielleicht denken, glaube ich nicht. Wahrscheinlich wirst du trotzdem Druck aufbauen. Aber mit der Zeit wird das Kind lernen, okay, es kann dir vertrauen. Das Modell der geteilten Verantwortung heißt, dass ich als Kind entscheiden kann, was ich essen will von dem, was am Tisch ist. Und sobald dieses Vertrauen wiederhergestellt ist, wird auch die Atmosphäre am Essenstisch wieder positiver. Andere Sachen, die man machen kann, sind, wie gesagt, gemeinsam zu essen, aber ohne Druck. Also das ist schon mal der Keypunkt, um eine positive Atmosphäre zu schaffen. Über schöne Dinge reden, nicht übers Essen reden, dem Kind Aufmerksamkeit schenken, fragen, wie der Tag war oder auch jegliche andere Fragen, Hauptsache nicht ums Essen nicht übers Essen reden. Wie gesagt, ja, gemeinsam essen habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Kinder lernen am Beispiel, vor allem junge Kinder, aber auch ältere Kinder. Also wirkt sich positiv auf Kinder in allen Altersklassen aus. Und weiterhin eine Vielfalt anbieten. Also das habe ich vorher auch schon gesagt, wenn sich das Kind in der Phase befindet. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, das ist eher ein Problem und das Kind ist extrem wählerisch, wollen wir trotzdem weiterhin eine Vielfalt anbieten, damit es einfach sieht, dass wir anders essen, dass wir eine große Vielfalt essen, selbst wenn das Kind bis dahin nur Nudeln isst. Und dann ist der nächste Schritt bei den Kindern, die sehr limitiert essen, mal wirklich alles aufzuschreiben, was das Kind isst. Das sind dann häufig doch noch mehr wie nur drei Lebensmittel. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen auf das Kind, was nur Pasta, Kartoffeln und Brot isst beispielsweise, wenn man mal so ein bisschen sich hinsetzt, hinterfragt und überlegt, was denn noch für Lebensmittel gegessen werden, dann kommen häufig so Sachen raus wie, ja, in der Früh gibt's immer Cornflakes mit Milch, also das Kind isst gerne Cornflakes und Milch, manchmal eine Banane, isst auch ganz gerne einen Joghurt, isst auch mal ein hart gekochtes Ei. Also wirklich mal sich hinsetzen und alles aufschreiben. Und selbst bei den wählerischsten Kindern, die ich bis jetzt in der Beratung hatte, kommen wir meistens auf 8 bis 10 Lebensmittel mindestens. Das heißt, es sind nicht nur die drei, die wir vielleicht sehen, weil das die sind, die das Kind nur zum Abendessen isst, Pasta, Kartoffeln und Brot, sondern es sind vielleicht doch noch andere Lebensmittel dabei, die das Kind zum Frühstück ganz gerne isst oder mal als Snack gerne isst. Und es ist hilfreich, wirklich alle diese Lebensmittel mal aufzuschreiben. Und alle diese Lebensmittel dann auch in den Mahlzeitenplan mit einzubauen. Cornflakes kann man vielleicht auch mal abends essen. Oder Joghurt kann man vielleicht auch mal als Zwischenmahlzeit natürlich essen. Aber kann man auch mal zum Abendessen dazustellen. Also dieses Denken, okay, das ist immer Frühstück und das ist immer Abendessen und das ist immer Mittagessen, kann man auf jeden Fall auflösen, einfach mal alles runterschreiben und dann versuchen, Vielfalt innerhalb dieser Lebensmittel zu finden. Und damit meine ich vor allen Dingen Vielfalt in der Zubereitung. Also, wenn wir jetzt als Beispiel nochmal nehmen, Pasta, Kartoffeln und Brot, da können wir schon relativ viel Vielfalt in diese Lebensmittel reinbringen, indem wir die Sachen unterschiedlich zubereiten. Pasta beispielsweise können wir, also Nudeln, können wir natürlich verschiedene Formen kaufen, verschiedene, mal mit Vollkorn, mal Weizen, also nur weißes Mehl, mal vielleicht selbst Nudeln machen, vielleicht das Kind auch mit einbeziehen, die schmecken dann doch auch wieder anders, dann vielleicht mal grüne Nudeln, wo Spinat drinnen ist. Einfach mal die Lebensmittel, die dein Kind gerne mag, da versuchen, Vielfalt in diesen Lebensmitteln zu finden. Vielleicht mag das Kind ja auch Tortellini, dann ist da schon ein bisschen mehr in den Nudeln drinnen, wie jetzt nur die Nudel. Oder mal Reisnudeln probieren. Einfach ein bisschen versuchen, hier schon eine Vielfalt reinzubringen. Das gleiche beim Brot. Mag das Kind nur Weißbrot? Dann kann man vielleicht zwischen getoastetem Weißbrot und Baguette und Ciabatta-Brot und da kann man da ein bisschen Vielfalt reinbringen. Oder mag das Kind sogar alles mögliche Brot? Dann haben wir natürlich, dann stehen uns viele Türen offen. Dann können wir Sauerteigbrot und Vollkornbrot und ein kerniges Brot und dann kann man da ein bisschen Vielfalt reinbringen. Wie ist es bei den Kartoffeln? Fallen mir natürlich auch viele Beispiele ein. Wir können Kartoffelbrei machen, wir können Kartoffelauflauf machen, wir können Kartoffeln, Pellkartoffeln anbieten, wir können Ofenkartoffeln anbieten. Also einfach mal versuchen, innerhalb der Lebensmittel, die das Kind akzeptiert und die das Kind gerne isst, eine Vielfalt reinzubringen und nicht jedes Mal das Gleiche anzubieten. Also nicht jedes Mal dann Pasta ohne Soße anzubieten. Und ich meine, bei den Vorschlägen, die ich gerade gebracht habe, war trotzdem keine Soße mit dabei. Aber Pasta ohne Soße kann man anbieten, aber dann in verschiedensten Formen und verschiedensten Ausrichtungen. Und wenn das Kind beispielsweise gerne eine Soße zu den Nudeln isst, dann kann man da natürlich noch mehr Vielfalt mit reinbringen. Wenn das Kind gerne Tomatensauce isst, dann kann man verschiedene Tomatensoßen ausprobieren, kann man vielleicht ein bisschen stückigere Tomatensauce ausprobieren, eine Tomatensauce mit Gewürzen, ohne Gewürzen, vielleicht auch mal Nudeln mit Ketchup, wenn das Kind gerne isst. Aber wichtig ist, dass wir eine Lebensmittelvielfalt gestalten, selbst wenn das Kind nicht ein nicht sehr großes Repertoire an Lebensmitteln akzeptiert. Und genauso ist es natürlich dann beim Gemüse. Also wenn ich jetzt sage, mein Kind isst eigentlich schon ganz gerne Lebensmittelvielfalt, aber Gemüse isst es einfach nicht. Dann einfach mal schauen, okay, was kann ich denn für Vielfalt ins Gemüse bringen? Rohkost ist vermutlich eins der schwierigsten Gemüsezubereitungsmöglichkeiten für Kinder zu akzeptieren. Gut, manche Kinder mögen es total gerne, weil es knackig ist. Aber geschmacklich ist es doch eher schwieriger bei vielen Kindern. Aber ich muss es ja nicht nur als Rohkost anbieten, ich kann es als Ofengemüse anbieten, als Gemüsebrei, was übrigens nicht nur für Babys gut schmeckt, sondern auch für ältere Kinder und auch für Erwachsene. Also man kann ruhig mal einen Brei machen oder irgendwie gestampftes Gemüse. Man kann Gemüse in Soßen verwenden. Man kann Gemüse mit Käse überbacken. Das ist oft ein guter Trick, weil Gemüse ohne Salz, Zucker oder Fett hat vielleicht einen starken Eigengeschmack, der für Kinder schwieriger zu akzeptieren ist. Aber sobald ich ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker oder ein bisschen Fett dabei habe, was ich ja beim Käse habe ich ja Fett dabei, dann haben wir hier einen starken Geschmacksträger. Und ja, viele Kinder mögen das dann lieber. Man kann Gemüse auch als Saft oder im Smoothie anbieten. Also einfach mal die Vielfalt innerhalb der verschiedenen Gemüsesorten ausprobieren und dann, wenn ich merke, mein Kind mag eigentlich total gerne Ofengemüse, dann vielleicht einfach mal verschiedene Gemüsesorten als Ofengemüse ausprobieren. Oder wenn ich sage, mein Kind mag eigentlich Gemüse nur als Brei, dann einfach verschiedene Gemüsebreie ausprobieren, bis man dann langsam diese Vielfalt einfach erweitern kann. Das Allerwichtigste gilt aber nach wie vor, egal ob es jetzt eine Phase ist oder ein Problem, kein Druck aufbauen und dem Kind Vertrauen schenken, dass es weiß, was es braucht und dass der Körper sich holt, was er braucht. Und solange sich das Kind kontinuierlich entwickelt, da habe ich auf der zweiten Episode, spreche ich ein bisschen über das Thema Wachstumskurven und eine natürliche und kontinuierliche Entwicklung, dann ist alles in Ordnung. Wenn du dir jetzt Sorgen machst, dass du sagst, mein Kind legt nicht genug an Gewicht zu oder mein Kind ist sehr träge, sehr blass, dann auf jeden Fall mal beim Arzt ansprechen. Der kann dann natürlich auch ein Blutbild verordnen, wo man nochmal ganz genau schauen kann, ob dem Kind wirklich irgendwelche essentiellen Nährstoffe fehlen. Also nochmal ganz kurz zum Thema Phase und Problem. Ob sich das Kind nur in einer Phase befindet oder ob es wirklich schon ein größeres Problem ist, das Allerwichtigste ist, kein Druck aufbauen, sich am Modell der geteilten Verantwortung orientieren und versuchen, die Lebensmittelvielfalt zu vergrößern, selbst wenn dein Kind nur eine sehr limitierte Auswahl an Lebensmitteln akzeptiert. Und dann würde ich gerne noch ganz kurz darüber reden, welche Fehler wir denn vermeiden sollten. Und hier sage ich Fehler in Anführungszeichen, denn ja, ich will hier niemanden an den Pranger stellen und wie gesagt, für jede Familie funktionieren auch andere Methoden und was für die eine Familie vielleicht in Anführungszeichen Fehler ist, ist für die andere Familie überhaupt kein Problem, weil die Kinder nicht negativ darauf reagieren. Aber selbst wenn du dich jetzt entdeckst und sagst, ja, okay, ich habe vielleicht schon in der Vergangenheit Druck auf mein Kind aufgebaut oder habe vielleicht dies oder das nicht ganz richtig gemacht, will ich, dass du dir auch keine Sorgen machst, denn Kinder sind sehr flexibel und gewöhnen sich normalerweise schnell an neue Bräuche und Sitten. Und ja, normalerweise lassen sich diese in Anführungszeichen kleinen Fehlerchen auch schnell wieder ausmerzen. Also sage ich mal, vielleicht hätte ich ein besseres Wort benutzen sollen, nicht Fehler, sondern Ernährungsmuster oder Erziehungsmuster, die sehr häufig auftreten, die jetzt nicht unbedingt förderlich sind, dem Kind eine gute Beziehung zum Essen beizubringen. Und zwar nur das kochen, was dem Kind schmeckt. Ich weiß, dass es wahnsinnig frustrierend sein kann, wenn man in der Küche steht und sich Mühe gibt und extra was kocht und das Kind dann sagt, nee, schmeckt mir nicht, oder das Kind das Essen ausspuckt und oder einen Anfall bekommt und zu heulen anfängt und man sich eigentlich natürlich so viel Mühe gegeben hat. Da ist es leichter, man kocht das, was dem Kind schmeckt, wo man weiß, es gibt keine Probleme. Und man muss sich dann keine Gedanken machen und man hat vor allem auch nicht diesen Zeitaufwand, der eventuell als vergeudete Zeit gesehen wird, weil es dem Kind am Ende nicht schmeckt. Also ich kann das völlig nachvollziehen, wenn sich das so eingeschlichen hat. Allerdings, wenn wir nur das kochen, was dem Kind schmeckt, dann nehmen wir natürlich die Möglichkeit weg, dass das Kind den Horizont irgendwann erweitert und dass das Kind irgendwann mehr isst. Deswegen, was wichtig ist, ist nur das zu kochen, was der Familie schmeckt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man immer unbedingt Gemüse kochen muss, wenn es einem überhaupt nicht schmeckt, sondern man muss die Lebensmittel so zubereiten, dass sie einem schmecken. Aber ich muss nicht nur das kochen, was dem Kind schmeckt. Also ruhig das kochen, was ihr gerne isst als Eltern, was Mama, Papa gerne essen, und nicht nur auf das Repertoire des Kindes eingehen. Allerdings, was schon wichtig ist, ist, dass immer ein Lebensmittel am Tisch ist, was das Kind isst. Also wo ich weiß, falls das Kind den Gemüseauflauf heute nicht mag oder überhaupt nicht mag, aber bei manchen Kindern ist es ja tatsächlich von Tag zu Tag unterschiedlich, dann kann es hier ein Brot essen oder dann gibt es noch hier einen Kartoffelsalat dazu, den das Kind essen kann. Also einfach ein Lebensmittel oder ein Essen, was ich weiß, das isst das Kind gerne. Und da kann sich das Kind, falls alles andere dem Kind nicht schmeckt, kann sich das Kind daran satt essen. Das nächste ist, was Eltern sehr gerne machen, vor allem bei kleinen Kindern, ist kleine Tricks oder Spielchen anzuwenden oder auch Medien zu nutzen, um die Kinder zum Essen zu überzeugen. Also das ist was man häufig bei Kleinkindern sieht. Das ist beispielsweise das typische Flugzeug oder weiß ich nicht was, Vögelchen oder was sich die Eltern alles ausdenken, was auf der Gabel in den Mund geflogen kommt und wir somit das Kind quasi dazu überzeugen, das zu essen, weil es doch so ein spannendes Essen ist. Das Problem damit ist, dass ihr euch zum Entertainer macht und das Kind erwarten wird, am Tisch immer entertained zu werden. Und diese Voraussetzung wollen wir nicht wirklich schaffen, weil ich weiß nicht, ob ihr für die nächsten 10 Jahre bereit seid, der Entertainer am Tisch zu sein. Das Gleiche ist, was ich auch schon oft gesehen habe, ist, dass Medien genutzt werden. Das heißt vor allem bei Kindern, die in Anführungszeichen keine guten Esser sind. Und das ist auch häufiger bei Kleinkindern zu beobachten. Da wird dann eine Serie angeschalten oder einen Film angeschalten, dass die Kinder abgelenkt sind. Und dann wird gefüttert, dass die Kinder einfach was essen, während die Serie läuft. Problem dabei ist natürlich vor allem zum Thema intuitives Essen, was ja der Haupt oder was das ist, worauf ich letztendlich hinaus will mit meiner Kinderernährung. Wenn ich jetzt die Kinder ablenke, dann konzentrieren sie sich nicht aufs Essen, dann hören sie nicht auf ihren eigenen Körper und dann lernen sie letztendlich nicht, nach ihren Körpersignalen zu essen und aufzuhören, wenn sie satt sind. Das heißt, Tricks und Medien vermeiden am Tisch. Dann, was auch häufig vorkommt, das Kind muss sitzen bleiben, bis alle gegessen haben. Das Problem ist, dass Kinder, vor allem junge Kinder, oft eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Und die essen innerhalb von 5 Minuten und sind dann schon voll und satt, während wir oft Genießer sind und uns Zeit lassen wollen und einen langen Tag hatten und eher eine halbe Stunde bis 40 Minuten am Tisch sitzen. Bei jungen Kindern ist es, würde ich sagen, wichtig, die Kinder aufstehen zu lassen, wenn sie fertig sind. Und zwar, weil wenn sie länger sitzen bleiben müssen gegen ihren Willen, dann kann das leider eine negative Atmosphäre schaffen. Und dann wird das Kind hibbelig und unzufrieden und dann können wir das Essen auch nicht mehr richtig genießen. Das heißt, falls ihr so ein Kind habt, was wahnsinnig schnell isst und dann am liebsten aufstehen will, dann würde ich vorschlagen, einfach eine Beschäftigung zu finden, die eine ruhige Beschäftigung ist, die jetzt aber auch nicht so spannend ist, dass das Kind unbedingt so schnell aufessen will wie möglich. Also würde es vielleicht nicht umsetzen, unbedingt den Fernseher vorschlagen, sondern eher ein Buch anschauen oder lesen oder mit den Puppen spielen oder einfach eine ruhige Beschäftigung, die das Kind vielleicht auch noch im gleichen Raum machen kann, die jetzt aber nicht so spannend ist, dass das Kind mit dem Essen sich unbedingt beeilt. Was auch vermieden werden sollte, ist, dass wenn man jetzt etwas gekocht hat, beispielsweise sagen wir mal Nudeln mit Tomatensauce und das Kind sagt dann, nee, ich mag aber keine Nudeln mit Tomatensauce, dass man sich dann nochmal hinstellt und was anderes kocht. Das sollte man auch vermeiden. Erstens, ja, ist eure Zeit dazu zu schade. Ihr habt euch schon extra an den Herd gestellt. Dann muss man jetzt nicht sich auch noch von dem Kind sagen lassen, nee, ich will aber was anderes. Wie gesagt, von Anfang an ein Lebensmittel am Tisch haben, wo ihr wisst, dass das Kind das isst, was jetzt nichts Neues fürs Kind ist, was jetzt nichts ist, wo das Kind sich erstmal dran gewöhnen muss. Und solange es das Lebensmittel gibt, kann man immer darauf hinverweisen und kann sagen, okay, kein Problem, wenn du Nudeln mit Tomatensauce nicht magst, kannst du, wieder ein Brot essen oder kannst du die Nudeln ohne Soße essen oder ihr wisst dann schon, was quasi das Safe Food von eurem Kind ist. Ständiges Snacken oder Essen zur freien Verfügung stehen lassen, ne, würde ich auch vermeiden, wobei ich das mal mit einem Fragezeichen hinstelle. Ständiges Snacken würde ich auf alle Fälle vermeiden, weil es schwierig ist für die Kinder, dieses Hungergefühl zu fühlen und dieses Sättigungsgefühl zu fühlen, wenn sie dem Körper ständig was zum Essen geben. Und vor allem bei Kindern, die eh schon nicht so gut essen. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ein Kind, was nicht gerne Gemüse isst oder ein Kind, was zu wenig isst oder sich beim Essen ein bisschen schwer tut, dann wäre ich mit dieser Regel ein bisschen strenger und würde sagen, ja, weniger snacken, weniger über den Tag verteilt essen, dass die Kinder sich einfach einen Hunger aufbauen können, bis es dann Essen gibt. Natürlich muss man so eine Routine finden, dass das Kind nicht total am Verhungern ist, wenn es zum Essen kommt, weil das kann auch in die falsche Richtung losgehen. Aber dieses ständige Essen und dieses ständige Snacken würde ich auf alle Fälle vermeiden, vor allem bei Kindern, die sich schwer tun. Ja, dazu zählt auch Essen zur freien Verfügung stehen lassen. Allerdings, wenn das jetzt sowas ist wie ein Obstkorb, der da steht und die Kinder dürfen sich jederzeit, wenn sie Lust drauf haben, ein Obst holen, dann kann man das auf alle Fälle machen. Aber wenn ihr jetzt merkt, okay, die Kinder stopfen sich dann den Bauch voll mit Obst und haben dann zum Abendessen keinen Hunger mehr, dann vielleicht einfach ein bisschen drauf achten und sagen, okay, eine Stunde vorm Abendessen wird halt dieser Obstkorb weggestellt. Also da muss man so ein bisschen bei euch selber nachschauen, wie ist es bei euch, was ist das Problem und wenn man jetzt das Essen zur freien Verfügung stehen lässt, hindert das vielleicht die Ernährung oder ist das eigentlich kein Problem? Ein Punkt, der auch häufig von Eltern übersehen wird ein kleiner Fehler, der sich gerne einschleicht, ist Essen zur Beruhigung oder zur Belohnung zu benutzen. Und ich glaube, dass ich in der ersten Episode darüber schon geredet habe. Wir wollen natürlich schauen, dass wir Essen so neutral wie möglich halten. Das heißt, wir wollen nicht, dass die Kinder Süßigkeiten als was total Tolles, Besonderes und Megamäßiges sehen, während sie Gemüse als was Minderwertiges sehen. Und deswegen sollte man auch vermeiden, diese Lebensmittel zur Beruhigung oder zur Belohnung anzubieten. Bei mir, als ich ein Kind war, gab's diesen ganz klaren Fall von Heilern. Also wenn ich mir wehgetan habe, dann habe ich eigentlich was Süßes bekommen, um mich zu beruhigen. Das würde ich jetzt bei meinen Kindern heute nicht mehr so machen. Das, was die Kinder zur Beruhigung und zur Belohnung brauchen, ist unsere Aufmerksamkeit und oft reicht's irgendwie geknuddelt zu werden oder gelobt zu werden oder unsere Zeit zu bekommen. Da müssen wir eigentlich nicht auf Lebensmittel zurückgreifen. Und dann als letztes, ich habe es schon oft gesagt und wiederholt, aber ich möchte es einfach nochmal gesagt haben, jegliche Art von Druck sollten wir in Bezug auf Essen vermeiden. Und Druck ist nicht unbedingt immer einfach zu erkennen. Und Druck kann auch positiv sein. Beispielsweise, wenn das Kind Gemüse isst und wir loben das Kind dafür, dass es Gemüse gegessen hat oder applaudieren, wenn das Kind irgendwie ein Stückchen Brokkoli probiert hat. Auch das ist Druck, das ist positiver Druck, aber auch das ist Druck. Also ja, deswegen ist es eben ganz wichtig, den Kindern ihre Verantwortungen zu überlassen, ganz gemäß dem Modell der geteilten Verantwortung. Das heißt, die Kinder sind dafür verantwortlich, was sie essen, von dem, was auf dem Tisch ist und wie viel sie essen. Und da müssen wir nicht drüber kommentieren, egal ob das jetzt negativ oder positiv ist. Also zum Schlusswort nochmal ein kurzes Fazit. Wenn dein Kind kein Gemüse isst oder auch jegliches anderes Lebensmittel, also das ist ja auch nicht bei jedem Kinder, das ist ja auch nicht bei allen Kindern so, dass es das Gemüse ist, was sie nicht gerne essen, sondern wie gesagt, bei manchen Kindern sind es Proteine, die von der Konsistenz her irgendwie komisch sind, oder es ist Obst, was sie nicht mögen. Egal was es ist, biete weiterhin eine große Auswahl an Lebensmitteln an. Esst so oft wie möglich gemeinsam mit den Kindern und orientiere dich am Modell der geteilten Verantwortung. Und all das fördert ein intuitives Essen und fördert eine positive Beziehung zum Essen. Und ja, somit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Diesmal eine sehr praktische Episode mit vielen praktischen Tipps und Anleitungen. Die letzte Episode war ein bisschen theoretischer mit dem Modell der geteilten Verantwortung, aber nicht weniger wichtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich, dass du mit dabei warst, und freue mich auch schon, wenn du bei der nächsten Episode auch wieder mit dabei bist.